ARD. Bis Ostern will die CDU eine Bundesregierung bilden. Wir sprechen darüber, wie das gelingen kann.
Stärkste Kraft im Osten, warum die AfD vor allem dort so erfolgreich ist.
Und schneller Arzttermin durch Doktorlib. Alle Vorteile der App, aber worauf wir als Nutzer auch achten sollten.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Einen schönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 25. Februar. Tanja Hausstetter und Moritz Zacho schauen mit euch heute auf den Tag.
Schönen guten Morgen und große Ankündigung, wir wollen euch beschenken. Am Ende unserer heutigen Folge gibt's einen Ohrwurm für den Tag. Moritz hat sich das ausgedacht und überlegt und ich habe keine Ahnung und bin schon total gespannt.
Das darfst du auf jeden Fall auch sein, aber
oder
wir verraten jetzt damit. Genau. Vorher haben wir aber natürlich ein paar Themen mitgebracht, ist ja klar. Zum Start sprechen wir über die Zeit nach der Bundestagswahl und klären die Frage, wann wird Deutschland denn eine neue Bundesregierung haben?
Ja, die Union wird mit Friedrich Merz ja sehr wahrscheinlich den nächsten Kanzler stellen und am Ende auch entscheiden, mit wem sie regiert. Merz will bis Ostern, haben wir ja gesagt, also bis Ende April eine neue Bundesregierung stehen haben und in den nächsten Tagen will er erste Sondierungsgespräche führen, um auszuloten, wer Regierungspartner denn so sein könnte.
Heißer Kandidat ist da die SPD, denn mit den Sozialdemokraten hätte die Union eine Mehrheit im Bundestag. Ehrlicherweise ist das auch die einzige Mehrheit, die zustande kommen könnte, denn eine Regierung mit der AfD, die hat die Union ja konsequent ausgeschlossen, Wahlsieger hin oder her. Am Ende müssen dann eben auch Friedrich Merz und seine Union zu Kompromissen bereit sein. Die SPD kann in den Gesprächen also hochpokern. Und SPD-Chef Lars Klingbeil hat gestern mehrfach gebremst und gesagt, eine schwarz-rote Koalition, das ist noch nicht ausgemacht.
Ja, momentan gibt es da nämlich noch einige politische Gräben zu überwinden. Eine Sorge, die in diesem Zusammenhang sicherlich viele haben, bringt Gerlinde Seidenspinner aus München ganz gut auf den Punkt.
Ich habe die Sorge, dass sie wieder ewig brauchen, bis sie sich einigen können, sich ständig vorhalten, was der andere falsch macht, anstatt dass sie nach vorne schauen.
Die Unterschiede zwischen SPD und Union kommen auch dadurch zustande, weil Friedrich Merz die CDU nach Angela Merkel wieder traditioneller und konservativer aufgestellt hat und in der Wirtschaftspolitik auch liberaler. Hier mal zwei Beispiele. Das Bürgergeld, das die SPD eingeführt hatte, will die Union wieder abschaffen. Im Wahlkampf hieß es ja auch schon, Leistung muss sich wieder lohnen. Die Union ist der Meinung, dass es zu leicht Geld vom Staat gibt und das will sie ändern.
Und dann gibt es da ja noch die Migrationspolitik. CDU und CSU wollen Asylbewerber an den deutschen Grenzen zurückweisen. Und das kann sich die SPD so gar nicht vorstellen. Sie hält das für nicht vereinbar mit europäischem Recht. Da gilt es also noch Grundsatzfragen zu klären zwischen Schwarz und Rot. Auch als großer Wahlverlierer hat die SPD also noch ein paar Hebel in der Hand, um es der Union so richtig schwer zu machen. Und am Ende will die SPD auch ihre Parteimitglieder entscheiden lassen, ob es überhaupt eine gemeinsame Regierung mit der Union werden soll.
Da ist also auch diplomatisches Geschick von Friedrich Merz gefragt. Die lauten Töne des Wahlkampfes, die werden jetzt wahrscheinlich leiser. Mal schauen, ob er das kann. Wenn ihr euch schon jetzt tiefer damit beschäftigen wollt, unsere Kolleginnen und Kollegen vom Tagesschau-Podcast 11KM sprechen genau darüber. Friedrich Merz, kann er Kanzler? Den Link zu der Folge findet ihr in unserer Folgenbeschreibung.
Genau. Bis eine Bundesregierung steht, ist Deutschland also etwas im politischen Schwebezustand. Aber unregiert, das sind wir jetzt nicht. Denn die abgewählte Regierung, die bleibt geschäftsführend im Amt, wie es so schön heißt.
Schauen wir jetzt noch mal kurz auf die anderen Parteien, die es in dem Bundestag geschafft haben. Vor der Neuwahl gab es ja die Kritik, die Ampel ist gescheitert und die drei Parteien treten alle wieder mit denselben Nasen an.
Ja, aber da hat sich seit Sonntag einiges getan. Olaf Scholz von der SPD zum Beispiel, der zieht sich aus der ersten Reihe zurück. Robert Habeck von den Grünen auch. Und der Vollständigkeit halber, wenn auch nicht im Bundestag vertreten, ne, wollen wir die FDP erwähnen. Da hat Christian Lindner Tschüss gesagt. Also all die Gesichter, die uns wochenlang von den Wahlplakaten angelächelt haben, sind weg.
Die Ampelregierung ist also Geschichte und ihre prominenten Gesichter, die ziehen sich zurück. Bei der AfD gibt es dagegen gar keinen Grund für einen Rückzug, denn die Partei hat ihr Wahlergebnis im Vergleich zur vergangenen Wahl fast verdoppelt. Sie ist nach der Union zweitstärkste Kraft.
Wenn wir in die östlichen Bundesländer schauen, dann müssen wir sogar sagen, da ist die AfD stärkste Kraft geworden. Vom Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern über den Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt bis hin zu Hildburghausen in Thüringen oder auch Görlitz in Sachsen. Im Osten ist alles blau. Im Westen überwiegend schwarz, hier und da noch ein bisschen rot und grün. So hat Deutschland im Endeffekt gewählt. Hören wir doch mal, was einige von euch in Schwerin vom Wahlergebnis halten.
Ich hätte mir etwas mehr CDU gewünscht und viel weniger AfD. Und ja, dass wir im Bundestag dann endlich mal wieder eine deutschlandfreundliche Politik betreiben.
Also ich hoffe, dass es wirtschaftlich aufwärts geht. Ich hoffe, dass wir auch eine Lösung finden für das Migrationsproblem. Also was heißt Problem? Also dass wir eine Lösung finden, wie wir mit den illegalen Immigranten umgehen.
Dass die Bedürfnisse der Menschen aufgenommen werden und dass der Frust, der anscheinend an der Breite der Bevölkerung irgendwo besteht, besser adressiert wird in Zukunft.
Ich erwarte vor allem, dass die Probleme angegangen werden, dass weniger Lagerkämpfe entstehen. Denn ich glaube, das ist das, was viele Menschen auch bewegt und was viele Menschen auch zu diesem, ja, zu dem Wahlergebnis geführt hat, dass sie das Gefühl haben, es geht nichts vorwärts, es wird nur gestritten.
Ja, und dieser Streit hat der AfD wohl sehr genützt. Und deswegen kann Parteichefin Alice Weidel am Ende auch von einem historischen Erfolg ihrer Partei sprechen. Sie sieht die AfD auch als Partei der Zukunft, weil es viele Jungwähler gibt, die ihr Kreuz hier gemacht haben. In der kleinen Gemeinde Niederböser in Thüringen ist die AfD zum Beispiel von 26% auf 62% gesprungen.
Aber woran liegt das? Warum schneidet die AfD im Osten so stark ab? Hier mal ein paar Argumente von einem Politikwissenschaftler, von einem Soziologen und auch von einem Rechtsextremismusforscher.
Also das allergrößte Argument ist wohl die Unzufriedenheit vieler Menschen, ne? Hören wir immer wieder. Viele haben den Parteien, die in den letzten Jahren Regierungsverantwortung hatten, einfach nicht mehr zugetraut, dass die auch wirklich was dafür tun, dass sich ihr Leben verbessert. Beim Blick ins Portemonnaie zum Beispiel machen sich viele Menschen Sorgen. Sie sind wirtschaftlich verunsichert und haben auch Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, im sowieso schon strukturschwächeren Osten von Deutschland. Viele denken, das kann die AfD besser machen und wählen sie deswegen aus Überzeugung. Unsere ARD-Korrespondentin Juli Kurz im Hauptstadtstudio Berlin sagt, die AfD ist Volkspartei geworden, zumindest im Osten.
Ja, und dann wird das Thema Migration in den ostdeutschen Bundesländern auch nochmal ganz anders diskutiert als im Westen. Christine Eisel aus der Stadt Weida in Thüringen hat zum Beispiel eine sehr klare Meinung.
Die vielen Ausländer, die wir haben, dass das ein bisschen anders wird. Da wird so viel Geld ausgegeben für die Ausländer und wir bleiben auf der Strecke.
Das ist ihre Meinung. Viele Menschen sind eben sehr skeptisch gegenüber Zuwanderung eingestellt. Sie wollen, dass abgeschoben wird und sie trauen der Union eben nicht zu, ihre harten Migrationspläne am Ende, vielleicht auch in der Regierung mit der SPD, auch wirklich durchzusetzen, die sie ja eigentlich mal angekündigt hat.
Migration ist natürlich das Thema der AfD und damit hat sie in allen Schichten der Gesellschaft gepunktet, ob Arbeiter, Arbeitsloser, Mittelstand, selbstständig, jung, alt und das, obwohl sie vom Verfassungsschutz in Teilen als rechtsextremistisch eingestuft wird. Und dann kommt noch dazu, dass viele ihrer Wähler davon genervt sind, dass die Politik immer nur über die großen Themen spricht.
Naja, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für uns, also für die Bevölkerung, für unsere Stimmen. Und vor allem aber auch mehr Themensensibilisierung in dem Alltag. Also es wird eher mehr auf die großen Themen geguckt, aber kleinere Themen gehen dabei sehr unter.
Das sagt ein Bewohner aus Lüttenlein. Das ist ein Stadtteil von Rostock. Und auch dort haben die meisten Menschen die AfD gewählt.
Ja, zur Realität in Deutschland gehört aber auch, dass sich viele Menschen Sorgen machen, weil die AfD eben so stark geworden ist. Da fragen sich viele, wird sie denn irgendwann wieder verschwinden? Der Rechtsextremismusforscher Matthias Quent sagt dazu, die Partei hat sich längst weit über ein rechtsradikales Milieu hinaus etabliert. Er warnt aber gleichzeitig auch vor Prophezeiungen, dass die AfD bei einer Bundestagswahl in 4 Jahren stärkste Kraft werden könnte.
Dazu hat er gesagt, es ist ja gerade das Rezept der AfD, dass sie sich größer macht, als sie eigentlich ist. Aber an der Stelle müssen wir vielleicht auch nochmal sagen, auch in Bundesländern im Westen von Deutschland hat die Partei starke Wahlergebnisse abgeräumt. Man kann die AfD also nicht nur als Ostphänomen betrachten, sagen auch Experten.
Unsere Kurznachrichten.
Für das Bündnis Sarah Wagenknecht hat es bei der Bundestagswahl am Ende knapp nicht gereicht. 13.000 Stimmen haben gefehlt, um in den Bundestag einzuziehen. Parteichefin Sarah Wagenknecht will das Ergebnis der Wahl deswegen jetzt anfechten. Sie begründet das auch. Viele Deutsche im Ausland konnten nicht rechtzeitig wählen, sagt sie. Ob jetzt tatsächlich das BSW dadurch so viele Stimmen verloren hat, das ist fraglich. Dass die Wahl wiederholt wird, das ist eher unwahrscheinlich.
Frankreichs Präsident Macron sieht nach Beratungen mit US-Präsident Trump über den Krieg in der Ukraine Fortschritte. Macron sagte, die Ukraine und die Europäer würden in die Gespräche für einen dauerhaften Frieden eingebunden. Er hält außerdem eine Feuerpause in der Ukraine innerhalb von Wochen für möglich. Trump hat sich im UNO-Sicherheitsrat außerdem für eine russlandfreundliche Ukraine-Resolution eingesetzt. In dem Text wird Russland nicht als Aggressor benannt. Es wird auch kein russischer Rückzug gefordert, nur ein schnelles Ende des Krieges angemahnt.
Und die Finanzierung tausender Stellen im Bundesfreiwilligendienst ist gesichert. Bundesfamilienministerin Paus von den Grünen hat mitgeteilt, dass das Finanzministerium das Geld dafür zugesagt habe. Damit haben Organisationen wie Diakonie, Caritas oder das Deutsche Rote Kreuz Planungssicherheit und sie können die Stellen im Bundesfreiwilligendienst neu ausschreiben.
Lass uns mal über eine App sprechen, die Millionen Menschen auf dem Handy haben, ich übrigens auch, und die jetzt wichtige Dinge im Bereich Datenschutz ändert. Doctolib. Doctolib speichert nämlich Gesundheitsdaten von Patienten und will die jetzt noch intensiver auswerten sogar. Und wir erklären euch jetzt mal genau, was die vorhaben.
Erstmal für alle, die Doctolib nicht kennen, und dazu gehörte ich bis gestern zugegebenermaßen auch. Über die App könnt ihr ganz einfach einen Arzttermin buchen. Ihr müsst nur nach der Fachrichtung und dem Ort suchen und dann zeigt euch die App die Ärzte und die nächsten freien Termine schon an. Und das ist alles erstmal kostenlos.
Ja, und das für viele auch attraktiv, weil bequem, wie zum Beispiel für Elisabeth Ostertag aus Karlsruhe.
Ich finde es eigentlich recht praktisch, dass man dann nicht mehr lang in Warteschleifen beim Arzt hängen muss, sondern da einfach sich den Termin raussuchen kann, den man will und den schnell buchen kann. Das ist eigentlich ganz gut.
Ich habe ja schon gesagt, ich habe die App auch und ich nutze die auch regelmäßig. Und zwar aus den Gründen einmal, weil, wie Elisabeth Ostertag gesagt hat, versuch mal irgendwo in einer Arztpraxis anzurufen. Die sind ja immer total überlastet, ne? Kannst du meistens vergessen, da irgendwie durchzukommen. Aber ich persönlich finde auch gut, dass die mich an Termine erinnern. Das habe ich so eingestellt. Oder letztens zum Beispiel habe ich einen Termin bei einer Hautärztin gehabt und nach Monaten wollte ich da wieder hin und hatte vergessen, wie die hieß. Konnte ich nachgucken.
Ja, das ist natürlich super praktisch, sehe ich auch total ein. Aber auch wenn es so scheint, so ganz kostenlos ist auch diese App eben nicht, denn wir zahlen mit unseren Daten. Mhm. Und hier kommt der Knackpunkt. Doctolib hat wegen Problemen beim Datenschutz in der Vergangenheit schon auch Kritik einstecken müssen. Die App hat wohl Informationen zur Arztsuche an Facebook übermittelt. Und sobald eine Praxis oder eine Klinik Doctolib verwendet, greift die Software dann auf die Stammdaten des Patienten zu, also auf Namen, Wohnorte, Geburtsdaten, E-Mail-Adressen, aktuelle Termine und so weiter und so weiter.
Ja, und in Zukunft will das Portal die Gesundheitsdaten von uns Patienten sogar noch mehr nutzen. Die Patientendaten sollen anonymisiert werden und dann werden KI-Modelle damit trainiert. Manche schreckt das bestimmt ab, aber das kann ja auch von Vorteil sein, ne? Wenn die in der Medizin Erleichterungen und Fortschritte bringen zum Beispiel.
Im Laufe des Jahres soll es bei Doctolib einen digitalen Sprechstundenassistenten geben, der auf künstlicher Intelligenz basiert. Und der soll dann zum Beispiel eine Videosprechstunde auswerten können. Also wenn Arzt und Patient sich vertraulich unterhalten haben zum Beispiel. Und der Plan ist, dass dann die Diagnose, Medikamente und Behandlungspläne standardisiert in einen Arztbrief übertragen werden können. Das ist dann am Ende eigentlich eine Arbeitserleichterung.
Außerdem soll es mehr personalisierte Dienste geben. Zum Beispiel soll die medizinische Geschichte der Patienten gespeichert werden oder Patienten sollen daran erinnert werden, wenn zum Beispiel ein neues Rezept fällig ist.
Wenn ihr jetzt Doctolib nutzt und nicht wollt, dass mit euren Daten künstliche Intelligenzmodelle gefüttert werden, dann müsst ihr widersprechen. Das könnt ihr machen, indem ihr euch in eurem persönlichen Account einloggt und dann wird die Frage auch automatisch eingeblendet und ihr könnt mit Ja oder Nein antworten. Und auch wenn ihr da jetzt was Falsches angekreuzt habt, das könnt ihr auch nochmal ändern, wenn ihr euch nochmal umentscheidet.
Ja, ich sollte mir das auch nochmal angucken. Außerdem am besten wie immer das Kleingedruckte lesen und entscheiden, wo ihr einen Haken überhaupt setzen möchtet. Die Verbraucherzentrale sagt generell am besten so wenig Gesundheitsdaten wie möglich gegenüber solchen Portalen preisgeben und am besten alle optionalen Einwilligungen verweigern. Ne?
Gibt natürlich noch was anderes als Doctolib. Ihr könntet euch zum Beispiel einfach auch Ärzte suchen, die auf ihrer Internetseite anbieten, Online-Termine zu buchen. Diese Praxen arbeiten zwar auch mit Dienstleistern zusammen, aber auch wohl nicht alle mit demselben. Das bedeutet also unterm Strich, dass dann von euch weniger Daten zu einem Profil zusammengefügt werden.
Und zum Schluss jetzt natürlich noch der versprochene Ohrwurm des Tages für euch.
Ich bin ja, mal gespannt. Gucken, ob ihr es erkennt. Und jetzt alle. Killing me softly with this song.
Oh, unterschiedliches
Killing
Tempo
me softly.
Hier.
Aber du hast es erkannt.
Oder ich wusste ja wirklich nichts davon. Ich hatte schon ein bisschen Angst, ich erkenne es nicht, was du machst. Aber schön gepfiffen, muss ich sagen.
Dankeschön. Was für ein Song, oder? Von
ja,
1973
voll.
Ist der. Ja. Der Anlass für den Ohrwurm, der ist aber ein trauriger, denn die US-Soul-Sängerin Roberta Flack, die ist im Alter von 88 Jahren gestorben.
Oh, aber man sieht ja, das Gute an Musik ist, die bleibt, auch wenn die Sängerinnen und Sänger mal nicht mehr da sind. Ne? Und dann gibt es sie auch in verschiedenen Versionen oder so. Nehmt diesen Ohrwurm also mit für den Tag und steckt möglichst viele Freunde und Kolleginnen an. Und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut, tschüss.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.